Ja, danke Tobi für die Einleitung. Es ist fast so, als hätten wir einander am Schreibtisch über die Schulter geschaut bei der Vorbereitung. Ja, vielleicht ist es ja dann auch wirklich so, aber ich kann es bezeugen, er war nicht bei mir im Wohnzimmer, als ich die Predigt vorbereitet habe. Das ist nett, aber ich hatte die Predigt ja auch schon länger vorbereitet. Der Text, ich sage nachher auch noch was dazu, aber natürlich kommt auch noch die Predigt, aber erstmal der Text und das Warum. Er steht in Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 und 25 und Leute, die ein bisschen in der Bibel unterwegs sind, wissen, das ist aus der Bergpredigt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Hügel mögen weichen und Berge umstürzen, aber meine Gnade wird nicht von euch weichen. Das haben wir in der Einleitung gehört, so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich es wortwörtlich jetzt zitiert habe, aber das war so der Kern der Sache, dass diese Welt ins Wanken geraten kann, aber Gott wird dadurch nicht beeinflusst. Und so habe ich mich gefragt, auch in Bezug auf diesen Text, was trägt, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Oder haben wir für unser Leben ein tragfähiges Fundament? Damit wollen wir uns heute Morgen ein wenig befassen und gleich zu Anfang, es wäre vermessen, zu behaupten, dass man diese Frage in einer knapp halbstündigen Predigt schon hinreichend abhandeln könnte, wenn man feststellen muss, dass man damit im Grunde ein ganzes Leben befasst ist und immer wieder an einen Punkt kommt, wo man sich die Frage stellen muss, wie sieht es aus mit der Grundlage, mit dem Fundament in meinem Leben? Aber doch ein paar grundsätzliche Gedanken sind es schon, die uns heute Morgen bewegen sollen. Das erste, Jesus geht davon aus, dass das, was er sagt, nicht der Beliebigkeit unterliegt. Er sagt nicht, man kann es halten oder lassen und es hat keinen wirklichen Einfluss auf unser Leben, sondern er sagt, das Halten oder Lassen hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Wer diese meine Rede oder diese meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Ich habe in diesem Jahr von Horst ein Buch zum Geburtstag bekommen, das ich zwar noch nicht durchgelesen habe, aber schon weit hineingelesen habe. Und der Autor, ein evangelischer Theologe, wagt es tatsächlich zu sagen oder zu schreiben. Und man kann ihn ja dann auch darauf festnageln, weil er es geschrieben hat. Es steht da schwarz auf weiß. Er sagt, die wirklich klugen Menschen sind diejenigen, die das Wort Gottes zu ihrer Grundlage machen. Und am Ende kann man für alle anderen sagen, das sage ich jetzt, aber das ist so eine Essenz aus dem, was ich bisher da gelesen habe, am Ende kann man über alle anderen sagen, es ist dumm gelaufen, ihr Leben ist dumm gelaufen, weil sie nicht auf das Fundament gebaut haben. Wenn wir den zweiten Teil dieser Passage aus dem Matthäus-Evangelium lesen würden, dann wird uns klar, dass Jesus das genauso sagt. Er sagt, jener aber ist töricht oder ein Narr, ein Dummkopf, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. Wer diese meine Worte hört und nicht tut, den nennt Jesus wirklich dumm. Man kann möglicherweise sehr clever sein, man kann die mathematischen Regeln beherrschen, man kann alles Mögliche in dieser Welt beherrschen, man kann es sogar schaffen, zum Mond zu fahren und noch viel mehr und trotzdem nicht zu den wirklich weisen oder klugen Menschen gehören. Die Bibel sagt, der Weisheit Anfang, der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht, dass ich einfach zugebe, ohne Gott geht es nicht. Wir wollen ein wenig in unsere Welt hineinschauen, unter diesem Gedanken, was trägt, wenn der Boden unter unseren Füßen weggezogen wird. Zuerst einmal die Situation der Welt allgemein, dann aber auch ganz persönlich, denn das, was die Welt allgemein betrifft, betrifft uns am Ende auch persönlich. Man weit weg sein mag und dann kümmert es uns nicht so viel. Aber je näher es kommt, desto mehr macht es auch mit uns etwas. Ich erinnere mich daran, Anfang des Jahres, als so die ersten Meldungen kamen, in China gibt es da so einen komischen Virus, da hat sicher niemand von uns daran gedacht, dass das näher und näher kommt. Der erste dann in München, dann hat man immer noch gedacht, naja, einer, das ist einer auf 80 Millionen. Dann kam der nächste Punkt, dann sah man die Bilder von Italien, Spanien und den anderen stark betroffenen Ländern. Und so richtig wurde dann klar, dass irgendetwas ins Rutschen kommt, dass etwas wegrutscht. Das Fundament, auf dem die Menschen stehen oder wo sie Sicherheit zu haben glaubten, wurde weggezogen, der Boden kam ins Rutschen. Und das merken wir ja auch irgendwie, es zieht sich schon ein halbes Jahr. Ängste vor Verlust des Arbeitsplatzes möglicherweise, Verunsicherung, Ungewissheit, wie die Zukunft wirklich aussehen wird. Zum Teil auch Rebellion oder das Verschließen der Augen, hier und da einfach wegschauen und Augen zu und durch. Aber das ist ja nicht der eigentliche Anfang der Krise in dieser Welt. Die Krise in dieser Welt ist fast so alt wie die Menschheit. An dem Tag, als der Mensch gesagt hat, wir schaffen es ohne Gott. Wir gehen unseren Weg. Gott mag seine Sicht haben, aber wir haben unsere Sicht. Wir gehen, wie wir wollen. Da fing es an, dass der Boden unter den Füßen rutschig wurde und uns weggezogen wurde. Im Grunde ist es lange her, dass viele Dinge ins Rutschen gekommen sind. Themen, die vorher bestenfalls in Fachkreisen diskutiert wurden, wurden auf einmal offen für alle und schüren eben auch Ängste und machen Bange für die Zukunft. Werden wir noch Arbeit für alle haben? Ist unser Wohlstand, an den wir uns gewöhnt haben, sicher? Wohin steuert die Welt, wenn es um Klima und Migration geht? Alle diese Fragen, die uns in den letzten Jahren so nahe gekommen sind. Dann die andere Frage nach Ethik und Moral sind großenteils ins Wanken geraten, durch Beliebigkeit ersetzt. Bäume, Tiere, Wasser, all das wird mehr geschützt als Kinder im Mutterleib. Und richtig wird in dieser Welt das, was am lautesten durch die Mehrheit propagiert wird und wofür man die beste Mehrheit bekommt. Das Familienbild ist mächtig ins Rutschen geraten und jede Art, in Klammern Unart, von Beziehung ist gleichwertig. Alles ist nicht nur ein bisschen richtig, sondern wird unantastbar, wenn man darüber spricht. Und wie gesagt, solange Schlimmes irgendwo in der Welt geschieht, mag es uns nicht so sehr beschäftigen. Aber wenn es näher kommt und es persönlich wird, ich sagte zu Beginn, dass alles, was die Welt betrifft, auch irgendwann uns betrifft, jeden Einzelnen persönlich betrifft, dann steigen auch in uns auf einmal Ängste auf und mögen den Schlaf rauben und innere Unruhe bringen. Und da ist die Frage nach dem Fundament auf einmal existenziell. Da kann man sie nicht wegschieben, ohne dass es etwas mit uns macht. Ich möchte uns die Frage stellen, trägt uns realer Glaube oder doch eher ein Wolkenkuckucksheim? Ich liebe den englischen Theologen und Schriftsteller Adrian Bless. Gut, zugegeben, was er schreibt, ist manchmal grenzwertig, was den Humor angeht und den Witz, mit dem er es schreibt. Aber im Grunde hält er uns ein Spiegel vor unsere Augen, um uns mit der Wahrheit sehr scharfsinnig zu konfrontieren. Und er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, Briefe aus dem Wolkenkuckucksheim oder so ähnlich heißt es, wo er eben die Sicht der Menschen, wie sie es leicht nehmen und sich verführen lassen, aufzeigt, aber demgegenüber auch immer zwischen den Zeilen etwas über den realen Glauben, über das, was wirklich trägt, zeigt. Mit anderen Worten könnten wir auch sagen, haben wir eine rosarote Brille auf oder einen neuen Geist in unserem Herzen. Eine rosarote Brille bedeutet, dass der Blick ein bisschen geschönt wird. Dass man manchmal vielleicht die Hand vor die Augen hält und sagt, ich habe nichts gesehen. Kann ja gar nicht so schlimm sein. Und dann ist die Realität nicht mehr so ganz dunkel, wenn sie auf einen einprasselt. Und auch wenn es um unseren Glauben geht, können wir uns ganz schnell damit begnügen, komm zu Jesus und es ist schon alles gut. Der vermeintliche Glaube ist dann aber nicht viel mehr als so eine Art Lebensversicherung, die irgendwo am Ende nicht gedeckt ist, damit uns das alles, was in dieser Welt rutscht, nicht so ganz hart trifft und wir ja am Ende doch im Himmel landen. Ein solcher Glaube hat allerdings nicht sehr viel Einfluss auf das, wie wir leben. Da schieben wir die Realität vor uns weg. Aber es kommt darauf an, wie wir unser Leben gestalten, wie wir es leben. Und dazu braucht es echten Glauben. Realer Glaube findet nur dort statt, wo Gottes Geist regiert. Außerhalb von der Regierung des Geistes Gottes gibt es keinen realen Glauben, denn er ist das, der Glauben in uns hineinpflanzt und ihn wachsen lässt. Wo er Raum bekommt, unser ganzes Leben zu durchdringen, da wächst realer Glaube. Echte Bekehrung, Umkehr zu Gott, hat immer etwas zu tun mit einer Gottesbegegnung. Und das ist etwas anderes, wie einfach nur so mal Lust auf etwas zu haben. Eine echte Gottesbegegnung hat zur Folge, dass wir uns, und jetzt kommt ein möglicherweise für den einen oder anderen hart klingendes Wort, aber es ist so, eine echte Gottesbegegnung hat zur Folge, dass wir uns unter die Herrschaft Gottes unterwerfen. Es ist Unterwerfung unter die Herrschaft Gottes. Und die Folge davon wird in meinem Leben sein, dass ein Verlangen in mir wach wird, mich mit dem, was Gott will und mit dem, was Gott denkt und was er geplant hat, zu befassen. wenn echter Glaube mit dem Wesen dieser Welt konfrontiert wird, und das geschieht täglich in unserem Leben, dass wir täglich vor der Frage stehen, was machen wir jetzt? Wie entscheiden wir uns jetzt? Dürfen wir auch oder sollen wir uns jetzt für den Weg Gottes entscheiden oder den Weg des geringeren Widerstandes gehen? Nein, der echte Glaube wird wahrscheinlich täglich und am Tag oft mit dem Wesen und mit den Fragen dieser Welt konfrontiert. Und es ist notwendig, dass wir diesem Wesen der Welt Antworten entgegenstellen können, die wir bekommen, je mehr wir uns mit dem befassen, was Gott sagt. Wir haben es hier gelesen in unserem Predigtext, das Haus, das auf dem Fels gebaut ist, widersteht den Angriffen und den Ängsten. Und es ist das Haus, das auf Gottes Wort gründet. Und da kommt die zweite Frage. Nach der ersten, ist unser Glaube echt oder ein Wolkenkuckucksheim, kommt die zweite Frage, sind wir, bist du, bin ich, ein Haus auf Fels gegründet. Ist ja nicht nur ein nettes Bildchen, kennen wir schon von der Kinderstunde und wir haben es auch gesungen. Das Haus auf Fels, der Kluge hat es gebaut und die Stürme kommen und die Winde und der Regen und die Flut und das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Nein, es ist nicht nur Text oder Auslöser, mein Kinderlied zu texten, sondern es ist eine Antwort auf die existenziellsten Fragen, die an unserem Leben rütteln und nagen. Wer diese meine Worte hört und tut, das bezieht sich vordergründig auf die Bergpredigt, weil es ist am Ende der Bergpredigt. Jesus fasst zusammen. Er hat in der Bergpredigt 3 Kapitel lang gepredigt. Und am Ende sagt er, wer diese meine Worte hört und tut. Aber die Bergpredigt ist ja nicht einfach nur, kann man nicht aus der Bibel herausnehmen und für sich alleine sehen, sondern sie ist im Grunde eine Komprimierung dessen, was zu einem Leben führt, das vor Gott in Verantwortung geführt werden kann. Es ist eine Zusammenfassung dessen, was die Bibel insgesamt meint, wenn es um unser Leben geht. In dem Bild von Jesus geht es um das Fundament. Und da kann es keine, gar keine, überhaupt keine Beliebigkeit geben, wenn es um ein Fundament geht. Je höher das Haus, desto tiefer das Fundament. Ohne Beliebigkeit, da gibt es klare Berechnungen, die nicht durch Mehrheitsmeinung verändert werden können. Auch wir machen das mal anders. Das Haus kann ja mal ein bisschen wackeln. Nein, es muss tragen, es darf nicht wegrutschen. Fundament muss Fundament sein, sonst verdient es diesen Namen nicht und es geht nicht gut. Aber nun geht es in unserem Leben ja gar nicht um Stein auf Stein, sondern es geht in unserem Leben um Grundüberzeugungen, um grundsätzliche Überzeugungen, die vorgegeben sind, die wir uns nicht selber zurechtlegen können und ausdenken können und nach Meinungen vielleicht einteilen können, sondern es geht um Grundüberzeugungen, die vorgegeben sind, mit denen wir unsere Antwort auf die Herausforderungen des Lebens finden. Diese Grundüberzeugungen geben uns festen Boden unter unseren Füßen und einige davon können wir erwähnen. Sie treffen alle zu dem, was wir am Anfang in dem Bibeltext schon gesehen haben oder auch thematisch zumindest angerissen wurden. Das erste, Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ich betone, Jesus sagt, ich bin. Wir können aus der Bibel so viele Stellen herausfinden, wo er sagt, ich bin. nicht wir sollten sein. Das haben wir oft drauf, dass wir sagen, wir sollten sein, wir müssten mal. Nein, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ein nächstes, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Ein weiteres, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann ein Wort aus dem Mund des Petrus, der sagt, wohin sollten wir auch gehen, Jesus? Du hast Worte ewigen Lebens. Der Fokus ist in allem auf Jesus gerichtet. Der Blick, wenn es um das Fundament unseres Lebens geht, kann nirgendwo anders hingehen als alleine auf Jesus und sein Wort. Ich bin bei euch. Ich sorge für euch. Ich habe die Welt überwunden. Das steht felsenfest. Das wankt nicht, wenn Berge wanken und Hügel. Aber das bleibt bestehen. Das gehört zu unseren Grundüberzeugungen, wenn wir unser Leben auf das Fundament Jesus gebaut haben. Dann bleiben diese Grundüberzeugungen stehen. Und so wird aus Angst Vertrauen, aus Ungewissheit wird Hoffnung. Aus solchen, die in sich selbst nichts mehr finden, was trägt und die sich zu Gott begeben, werden Kinder Gottes, die in ihm Geborgenheit und Identität gefunden haben. Ich bin, sagt Jesus, ich habe das für euch getan. Es ist erledigt, der Plan ist zum Ziel geführt. Natürlich zeigt uns die Bergpredigt, dass das alles Hand in Hand geht mit der Bereitschaft zu einem Lebensstil, den wir in der Bergpredigt zusammengefasst finden, aber dann auch in der ganzen Bibel als Grundlage. Wir haben es ja gehört, auch in der Einleitung, wir können auf Abwege geraten. Wir können in einen Zustand kommen, wo wir meinen, jetzt rutscht alles weg. Gott gerät nicht ins Rutschen, aber er ruft uns zu einer Bereitschaft, einen Lebensstil zu finden, der gegründet ist auf dem, was er sagt. Wer diese meine Rede hört und tut, der ist auf sicherem Boden. Die Bergpredigt beginnt. Das ist nicht so ein billiger Automatismus, wie man es vielleicht manches Mal gedacht hat. Naja, wenn wir zu Jesus kommen, dann sind wir auch automatisch Licht der Welt. Nein, es ist, er sagt, ich bin das Licht der Welt und wenn ihr mit mir geht, dann seid ihr Licht dieser Welt. Es ist also Auftrag an die Jünger und damit auch an uns und verbunden mit diesem Auftrag auch die Herausforderung. Braucht es dieses Licht, damit wieder sicherer Boden unter unsere Füße kommt. Die Bibel bezeichnet die Dunkelheit als Konsequenz aus der Abwendung des Menschen von seinem Schöpfer, also das Grundübel. Dunkelheit in dieser Welt ist das Grundübel und es kommt daher, dass der Mensch sich von Gott losgesagt hat, dass er seinem Schöpfer auf Wiedersehen gesagt hat. Das Denken des Menschen verliert Orientierung und es wird finster, um uns her und in uns, wenn wir uns von Gott abwenden. In einem alten Lied heißt es, wenn wir uns von ihm abwenden, wird es finster um uns her. Unser Gang ist nicht mehr sicher und das Herz von Freude leer. Und dadurch beginnt das zerstörerische Handeln des Menschen. Wir sollten also solche sein, mit denen Gott sein Reich bauen will. Und er hat uns diesen Auftrag gegeben. Ihr seid das Licht der Welt. Und das geschieht nach seinen klaren und unveränderbaren Plänen. Er macht das Licht in unserem Leben wieder an. Er sagt, was Licht ist. Er lässt uns seine Wege verstehen. Und indem wir sie gehen, werden wir Licht für andere. Und der Boden unter uns hört auf zu bröckeln und zu wanken, weil wir es eben zulassen, dass die Grundüberzeugungen, die Gott uns in seinem Wort wissen lässt, unser Denken und unser Handeln prägen. An der Zuverlässigkeit der Kinder Gottes, die wir nicht in uns haben, sondern die wir dann haben, wenn sein neuer Geist in uns wohnt. An dieser Zuverlässigkeit, die dann in unserem Leben Raum gewinnt und uns prägt, soll der Unterschied sichtbar sein. Nicht Angst, sondern Hoffnung. Nicht Ungewissheit, sondern Vertrauen. Und so haben wir eine Antwort für diese Welt, weil wir für uns das Wort von Jesus zur Grundlage gemacht haben. Es prägt uns. Es ist ja so nicht nur Überschrift über unserem Leben, wir gehen mit Jesus, sondern es prägt jeden einzelnen Schriftzug über unserem Leben. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Der Zustand der Welt ist besorgniserregend. Berge und nicht nur Berge, die materiell da gesehen werden, sondern Festungen, die Menschen errichtet haben. Lehren, die sie aufgestellt haben, Weisheiten, mit denen sie aufgefahren sind, mögen wanken und hinfällig werden. Was stellen wir dem entgegen? Ein Wolkenkuckucksheim oder prägt uns echter Glaube, weil sein Geist in uns lebt? Wenn das Wort Gottes unser Fundament ist, können wir in dieser Welt den Unterschied machen, indem wir der Finsternis begegnen und es durch uns, weil wir es sind, Licht wird um uns her. Amen. Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns einen klaren Fahrplan für unser Leben hinterlassen hast, mit dem wir auf sicherem Weg durch diese Welt gehen können, der geebnet ist und fest gemacht ist, weil du in deinem Wort Klarheit dafür vorausgegeben hast. Und hast uns auch den an die Seite gestellt und in unser Herzen hineingesandt, mit dem wir erkennen können, was wichtig, wertvoll und bleibend für unser Leben ist. Hilf uns, Herr, dass nichts anderes als dein ewig gültiges Wort wirklich unsere Gedanken und unser Wesen prägen darf. Und so hilfst du uns, unserem Auftrag in unserer Welt, in unseren Städten und auch hier an unserem Ort, hier in Hagen, gerecht zu werden. Danke dafür. Amen.